Herzlich willkommen am Spieltisch. Ihr hört Brettgespräche, den Brettspiel-Podcast für alles, was auf den Tisch kommt. Hier sind eure Startspieler Phil und Basti.
Hallo, hallo, hallo. Ja, komm, da musst du jetzt wieder.
Ich wusste es. Ich wusste es.
Aber schön.
Ich habe es vermisst. Ja, das eine ganze schön. Woche musste ich warten. Und ja. Ihr auch.
Ja, das stimmt. Ah, ja. Ja, aber irgendwie muss man ja reinkommen, ne, in diese Folge. Ja,
genau, richtig. Das fällt dir nichts mehr ein, ne? Nee,
mir fällt nichts mehr ein. Ich bin so sprachlos gewesen nach dem Wochenende und so.
Was war denn am Wochenende?
Am Wochenende war ich doch auf dem Brettspieltreff in Kalka. Ich hatte mal Brettspielwochenende und da hatten wir ja schon mal die Stefan.
Ich wollte gerade sagen, da hatten wir doch die zwei netten Damen und Kolleginnen mal zu Besuch.
Den Kollegen. Stefan und Marie-Christine. Also eine Frau ist aber, ja, genau. Und ein Mann. Also die machen das zusammen, genau. Aber die haben auch noch die Helping Hands, da sind dann auch noch viele Frauen bei, genau.
Die Marie-Christine hatte uns eine Frage nicht beantwortet, richtig? In der Brettrunde.
Und dann kannte sie zum Jahresabschluss komischerweise auch nicht. Das ist natürlich nur aufgeschoben, dann bist du halt
damit
dabei.
Dammit. Grüße gehen raus an der Stelle, aber wie war's denn?
Ja, war wieder super. Also dieses Mal habe ich mich einfach mal so treiben lassen, weil ich hatte sonst immer so den Kopf gespannt, ich muss das und das und das spielen. Aber hatte ich dieses Mal gar nicht. Ich habe einfach dieses Mal so auf mich wirken lassen. Einfach rein und alles gespielt,
was nicht bei drei auf dem Baum war, ne?
Ja, dadurch muss ich auch echt sagen, ich habe 19 Spiele gespielt an dem Wochenende. Davon muss man aber.
Was? Wie viel davon neu?
Davon neu waren gar nicht so viele, muss ich gestehen, weil ich wirklich viele von meinen Spielen gespielt habe. Warte mal. Ich gehe mal durch. Ich sage einfach mal, welche ich gespielt habe. Dann sage ich auch immer gleich, was da neu war. Ich zähle. Panda Royal, das war zum Beispiel neu. Das war so der Einstieg, wo ich da war. Jetzt habe ich das auch mal gespielt. Cooles Würfelding. Macht Spaß, ist aber halt sehr glückslastig, ne? Happy Mochi habe ich gespielt. Kennst du ja, ne? Das ist so ein kleines Kartending. Ja. Dann Massenweise Monster, das erste Mal. Das wollten halt welche sehen und ich finde es ja cool, ne? Das geht super schnell und dann haben wir es auch schnell runtergerockt.
Aber du hast es schon gespielt gehabt, ne?
Ja, ich hatte schon mehrfach.
Drüber gesprochen, genau.
Ich glaube, das ist im Moment mein meistgespieltes Spiel, muss ich jetzt hier mal so nebenbei sagen.
Ja, es ist aber auch cool. Es ist super schnell erklärt und ich habe es gerade erst gestern mit Sebastian gespielt. Grüße gehen raus an der Stelle. Haben 7 Minuten für die Partie gebraucht.
Ja, das ist ja auch super.
Ist halt super Ding und kommst halt schnell rein. Ja. Ich spiele es auch total gerne auf BGA. Also ich glaube, ich spiele momentan 20 Partien.
Ja, dann habe ich Riftwood gespielt, ne? Dieses Plättchenlegespiel von Heidelberg. Mhm. Dann habe ich Symbiose gespielt, das ist wieder neu. Das ist das von Pegasus. Ich finde, das macht jetzt nichts Neues. Also du hast dann eine Kartenauslage, ne? Jetzt mal grob. Die linken Karten zählen für den linken Nachbarn, die rechten Karten für den rechten Nachbarn, also die Auslage, ne? Die Punkte zählen dann von dem rechten Nachbarn und die Punkte von dem linken Nachbarn. Und die Mitte zählen für deine Auslage. So. Aber das gab's auch schon. Das ist jetzt nicht so wirklich was Neues mit diesem links und rechts. Irgendwas mit Treehouse oder so, oder irgendwas mit Treelinks oder so. Da war auch was links und rechts zählte. Aber dieses mit dem, dass du bei den Nachbarn zählst auf dem Board, das gab's auf jeden Fall schon. Mhm. Oder Wertungen machen kannst. Das ist jetzt, sieht schön aus, weil es riesengroße Karten sind und schöne Optik hat, aber es ist jetzt nichts Neues.
Der Trend zu den großen Karten ist da, ja.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja, da habe ich heute auch noch ein Spiel dabei. Wir sind ja heute wieder bei einer Gespielfolge.
Ach ja, stimmt,
das müssen wir noch sagen. Genau, richtig, gespielt. Wir haben nur einen News-Teil, den wir natürlich jetzt hier im Vorfeld besprechen wollen. Ich habe nämlich auch noch sehr spannende News, aber so viel zum Cliffhanger. Jetzt bist du noch dran.
Ja, dann habe ich Fromage nochmal gespielt, dieses Mal auch sogar mit 4 Leuten und muss sagen, richtig gutes Ding, wenn es mit 4 Leuten ist. Dann kommst du wenigstens auch mal ins Gehege. Klar, so ein Spiel natürlich trotzdem jeder für seinen, ne, Abschnitt, aber du hast halt mehr Leute, die dann da auch stehen, als wenn du jetzt nur zu zweit spielst.
Genau, jeder spielt für sein Stück Käse.
Genau. Dann habe ich da Massenweise Monster das zweite Mal gespielt. Dann habe ich Massenweise Monster das dritte Mal gespielt.
Zählt das jetzt gerade alles noch zu den 19 Spielen, oder?
Ja, es sind noch alles 19 Spiele. Dann habe ich Daydream nochmal gespielt. Dann habe ich noch ein neues Spiel gespielt, Clear 4. Da musst du halt irgendwie deine Karten loswerden. Die sind aber so verschachtelt, dass die du untereinander liegen und du weißt nicht, welche du hast. Die musst du dann blind in die Mitte werfen, die letzte Karte, um die Karten loszuwerden. Kannst es auch anderen zuschustern und sowas. Das sind halt, ja, nettes, schnelles Kartenspiel. Dann habe ich Froschreich gespielt, weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil ich finde es nicht so gut. Stimmt, das war das Spiel, wo ich vorhin drüber geredet hatte, wo Panatsu meinte, also der liebe Patrick, Grüße gehen raus, dass das Spiel auch für Anfänger ist. Und mal ganz ehrlich, selbst ich hatte Zwirbel im Kopf. Also, nee, so für Anfänger, wenn du das einem Anfänger erklärst, weiß nicht. Außer seine Anfänger sind absolute Genies, das kann natürlich sein. Weiß man ja nie.
Also ich möchte es unbedingt noch spielen, ich habe es noch nicht gespielt und irgendwie bin ich da so leicht gehypt und komme in so ein FOMO, in eine FOMO-Ecke rein. Ich bin mal gespannt.
Ja, also ich habe gesagt, ich brauche es nicht. Also das ist so mein Fazit, aber im Grunde genommen ist es ein solides Spiel. Ist nix, macht nichts falsch. So, dann habe ich Dune Imperium mit allen Erweiterungen gespielt, auch mit der neuen Bloodlines-Erweiterung. Total cool. Stimmt, da muss ich auch noch drüber reden mal. Aber das war richtig episch. Das hat aber auch richtig episch lange gedauert. Ich glaube, wir saßen da mit 4 Leuten so 4 Stündchen dran oder länger.
Aber lag das an den Spielern, dass ihr zu viert gespielt habt, oder lag das an den ganzen Erweiterungen, dass das länger wurde?
Nee, die Erweiterungen haben dir mehr Möglichkeiten gegeben. Genau. Ne? Dadurch konntest du natürlich viel mehr grübeln und nachdenken. Und dann war es natürlich, am Ende lag es schon mit an den Spielern, weil die ja viel länger drüber nachgedacht haben, über ihre Züge, was sie machen können. Muss man natürlich dann auch sagen. Ich habe Dune Imperium auch schon viel schneller gespielt, muss man sagen. Auch mit allen Erweiterungen als das hier. Okay. Aber es war cool. Und weil es Spaß gemacht hat, dann ist es mir auch egal, wie lange es dauert. Deswegen war es mir da Wumpe. Und es ist ja auch ein Brettspielwochenende. Dann habe ich Rom an einem Tag gespielt. Also auch neu. Das finde ich ganz cool. Plättchenlegeding wieder mit Beat-Mechanismus. Oder An-Beat-Mechanismus. Dann Green Team Wins habe ich gespielt. Das hatten wir ja auch gespielt auf der Spiel, ne? Das war ja auch ganz cool.
Dieses mit den Teams. Richtig. Auch wieder so ein kleines Partyspiel, ne?
Ja. Dann habe ich La Cuenta gespielt neu. Das ist auf jeden Fall auch ein neues Spiel, was ich noch nicht kannte, wo du so eine Tapas-Party machst. Aber da erzähle ich noch was zu. Dann habe ich Auf die Eier gespielt. Das ist neu. Das ist ein bisschen, kennst du Auf die Nüsse von Game Factory? Dieses schnelle Würfeln?
Nie gespielt. Ich kenne aber die Box.
Ja, und das ist halt Auf die Eier, ist ähnlich, nur du hast halt faule Eier da drin und die werden rausgenommen und dein Nachbar muss die dann für dich neu würfeln und kann dir dadurch alles versauen.
Ist das auch in so einer kleinen Box drin?
Ja, ist auch in so einer kleinen Box. Okay, das ist so eine kleine rote Box. Auch cool. Also hat wirklich Spaß gemacht. Das haben wir dann noch um 3 Uhr morgens gespielt. Das war dann, ich glaube, das Einzige, wofür das auch noch nützte dann. Dann habe ich Kingdom Crossing gespielt, neu. Das ist ein sehr gutes Ding, muss ich sagen. Dann massenweise Monster das 4. Mal. Und dann habe ich noch Canuta gespielt. Das heißt, ich habe 8 neue Spiele von den 19 gespielt.
11. Canuta.
Genau, 11 kannte ich schon. Das Canuta, genau.
Canuta, das Spiel, wo ich immer hungrig werde. Auf Canuta.
Aber sehr gutes Spiel. Das kam auch sehr gut an. Das haben sich auch viele bestellt. Also muss ich sagen, auch von dem Material her ist das cool. Aber massenweise Monster kam genauso gut an. Weil es einfach so diese kleinen Dinger, die gehen ja immer. Haben sich viele geholt. Und nee, ich muss sagen, Wochenende war wieder super. War auch wieder viel zu schnell vorbei. Sagt mal, ist ja immer so. Und ich freue mich wieder aufs nächste Jahr. Das ist immer wieder ein Erlebnis. Also wer Bock hat, ich meine, dieses Mal waren wir 140 Leute da. Ne? Nächstes Jahr ist, das ist immer im März, also termintechnisch. Der Anmelde-Link oder irgendwann die zur Anmeldung wird meistens so im September, Mitte September so freigeschaltet. Dann können die Leute sich da auch anmelden. Auf jeden Fall super Dinge. Da könntest du ja auch mal kommen. Muss ich mal freinehmen.
Ja, ich würde gern.
Da kommen ganz viele aus deiner Ecke unten auch. Also das heißt, ihr könntet sogar zusammenfahren. Also da gibt's auch
wer Fragen. Wer war denn alles da?
So. Die, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber da waren auch welche aus deiner Gegend.
Tja. Dann wird es langsam dünn mit meinen Ausreden.
Ja, also der weiteste hatte die Anfahrt, glaube ich, noch aus, ich weiß, was war, Dresden, glaube ich, mit dem verschachtelten Autobahn und so. Also das war von der Zeit am längsten. Ich weiß gar nicht, ob du dann länger fährst, bin mir nicht sicher, kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Ja, ich glaube schon ein Stück, aber müssten wir mal nachschauen.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall immer wieder ein Erlebnis, weil du hast All-Inclusive, ne? Du musst dich um nichts kümmern. Du hast einfach, du bezahlst einmal und dann hast du alles. Ich glaube, das Einzige, was nochmal was kostet, wenn du ein Auto hast, 8 Euro für das Parken am Wochenende, aber es ist auch in Ordnung auf dem abgesicherten Parkplatz, der dann halt beschrankt ist. Aber ja, das ist eigentlich alles. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Sehr cooles Ding. Immer wieder ein Erlebnis. Also wer dabei sein will, und es ist in einem Atommeiler im Stillgelegten, muss man sagen. Also stillgelegt, der ist nie an Saft gegangen, also ne, nie ans Netz gegangen. Der ist nie ans Netz gegangen und dann haben sie daraus einen Freizeitpark gebaut, so eine holländische Firma. Aber mittlerweile ist sie weitergegangen an eine andere Firma. Aber ja, ist interessant. Der Freizeitpark hat aber immer zu, wenn wir da sind. Da kannst du nicht reingehen. Der macht immer erst wieder jetzt im April auf. Ne? Deswegen können wir im März dann immer rein. Aber deswegen ist es auch immer recht ruhig, weil da maximal noch vielleicht eine andere Gruppe oder so ist und da war es das. Deswegen ganz cool. Lohnt sich auf jeden Fall mal hinzufahren, aber ich liebe eh so Spielewochenende. Und da hast du wirklich alles dabei. Also von Riesenkloppern bis zu den kleinsten Spielen.
Ich habe gerade mal nachgeschaut. 7,5 Stunden von mir aus.
7,5 Stunden. Ja, es ist doch nichts. Du kannst bei mir vorher schlafen und dann fährst du mit mir da hoch.
Ja, sehr gut. Dann hätte ich auch noch eine News, denn ich war am letzten Freitag bei meinem lieben Freund Ralf und durfte, also Ralf von GamesUp Verlag, und da durfte ich sein neuestes Spiel, was jetzt wahrscheinlich Ende des Jahres kommt, spielen. Und es ist ein Spiel von dem Herrn David Turzi, höchstpersönlich. Jetzt darf ich nicht zu viel spoilern. Ich weiß gar nicht, was ich da alles erzählen darf. Aber so viel sei mal gesagt. Es wird mal wieder so ein richtig schön heavy Euro-Game. Man wird sich auf einer englischen Map durch das Mittelalter durchkämpfen und versucht dort in die Tafelrunde aufgenommen zu werden. Und ja, es ist viel zu tun, einiges zu tun, einiges zu bedenken. Es ist ein Backbuilder an der Stelle und die Arbeiter nutze dann quasi für Ressourcen etc. Und ja, da reitest du durch die Lande. Es war ein erstes Spiel. Ich muss echt sagen, ich war tatsächlich komplett überrannt im positiven Sinne. Ich muss gucken, dass ich das baldigst wieder zocke. Und ja, freue mich auf das finale Produkt. Ne? War jetzt alles sehr prototypenhaft. Mein Herz hat schon ein bisschen geblutet. Weil das Spielbrett wurde aufgeklebt, war ein Prototyp halt, ne, ja, auf ein anderes Spielbrett. Und dieses andere Spielbrett war Nukleum.
Blasphemie!
Ja, wirklich? Auf Nukleum? Genau. Nee, aber cooles Ding. Ich meine, GameStop ist ja auch bekannt für Maracaibo, Pirates of Maracaibo. Also, der hat auch schon richtig coole Dinge rausgebracht. Und da freue ich mich auf das neueste. Das Cover durfte ich mir auch schon anschauen. Das sieht auch sehr, sehr heiß aus und sehr mittelalterlich. Aber so viel sei gesagt, ein beiges Spiel wird es an der Stelle nicht.
Okay.
Aber mir hat der Kopf geraucht. Also ich meine, Maracaibo ist jetzt auch kein Zuckerschlecken, ne? Also,
würde ich gerade sagen. So einfach ist es ja, auch
nicht. Ja. Also aber ich glaube, man kann es in diese Richtung in Sachen Komplexität da reinsetzen. Genau.
Ja, okay. Ja, genau. Ja, interessant. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich meine, ich mag die Spiele ja von dem.
Ich spiele in letzter Zeit auch extrem viel Pirates of Maracaibo.
Ja, müsste ich auch nochmal spielen. Moment.
Das spielt sich so geil runter an der Stelle. Das ist wirklich echt cool. Also, es ersetzt für mich nicht das Maracaibo, ne?
Nee, das ist halt, bei mir auch nicht.
Genau. Aber es sind zwei verschiedene Spiele. Das ganz klar. Es spielt halt im selben Universum, so kann man sagen. Hat auch ein und zwei, wie soll ich sagen? Ja, Ähnlichkeiten sind da, ja. Ist dennoch ein anderes Spiel an der Stelle. Also Maracaibo muss ja auch mal wieder auf den Tisch.
Muss ich auch nochmal spielen. Ich mag das ja am liebsten von Alexander Pfister da.
Noch mehr als Great Western Trail?
Grand Western Trail habe ich ja verkauft.
Und hier endet der Podcast.
So, gut. Ich habe, doch, eins habe ich behalten von Grand Western Trail. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das hat so viel und macht alles richtig. Und das ist Neuseeland. Alles andere habe ich verkauft, weil ich das fand, brauchst du nicht. Weil bei Great Western Trail normal brauchtest du die Erweiterung, um da zu annehmen, wo du bei Neuseeland bist.
Ja, da bin ich bei dir. Also Great Western Trail mit Erweiterung ist halt mega cool, weil du halt nochmal mehr Möglichkeiten hast, ja. Das finde ich in der Kombi besser als die zwei anderen. Wenn ich jetzt nur das Grundspiel sehe, dann ist das auch ziemlich cool, ne? Aber da sind die anderen halt so ein bisschen weiterentwickelter.
Ja, naja, so wollte ich sagen, genau. Und deswegen ist es für mich, weil ich habe ja so die Erweiterung von Dings nicht gehabt und deswegen dachte ich mir, also ich habe schon gespielt, aber nicht selber gehabt. Dann dachte ich mir, nö, dann behalte ich nur Neuseeland. Also das habe ich noch, ne? Great Western Trail oder so. Alles andere habe ich verkauft. Ja. Genau.
Nee, cool. Perfekt. Dann würde ich doch mal sagen, starten wir doch einfach in die gespielt. Wie viele Spiele hast du dabei?
Ja, drei.
Sehr
und du?
Gut. Ich auch. Ja. Drei Stück.
Als wäre es vorbereitet gewesen.
Na, haben wir uns abgesprochen für diesen Podcast? Nein. Dieser Podcast kommt ganz ohne kommt ganz ohne Vorbereitung daher.
Kennt er ja. Ja, dann ist aber die Vorbereitung, ich habe ja den Anfang gemacht, das heißt, du darfst dein erstes Spiel vorstellen.
Boah, womit soll ich denn anfangen?
Ja, das weiß ich nicht. Such dir eins aus.
Und dann fangen wir doch mal mit einem Spiel an, wofür ich jetzt nicht so bekannt bin, aber vielleicht dann doch. Denn es ist ein Spiel, was mir aufgefallen ist, schon zur Spiel, da habe ich es mir auch besorgt. Und es ist illustriert von dem Dennis Lohausen. Ich bin ein ganz großer Fan von Dennis Lohausen. Für mich hat er halt einfach ein paar echt coole Spiele illustriert. Sei es ein Fest für Odin, Quacksalber von Quedlinburg, Maler Erde etc. Also wirklich ein paar richtig große Meilensteine illustriert. Und ich mag einfach seinen Stil. Und so bin ich aufs Spiel gekommen und dann habe ich das Spiel mir mal angeschaut oder mal gelesen, was es so ist. Und dann fand ich das auch sehr interessant. Und das Spiel, worüber ich reden möchte, ist das Gnomenparlament. Ein heiteres soziales Regeländerungsspiel. So beschreibt es dir der Verlag. Ich würde sagen,
bitte? Heiter, heiter, immer weiter.
Heiter, heiter, heiter.
Genau, heiter, heiter.
Are you ready, Brettspiel-People? Genau, nee, Gnomenparlament. Ich würde mal sagen, wenn ich es erklären würde, dann würde ich sagen, der Staat bin ich.
Das habe ich mir gedacht.
Genau. Nee, es ist eine Art Bluffspiel rund um politisches Thema. Und zwar sind wir alle Gnomen und versuchen hier Gesetze durchzudrücken. Und einer der Spieler ist dann der Präsident. Und der Präsident darf sich einer der ausliegenden Gesetze aussuchen. Und dann wird über dieses Gesetz abgestimmt. Jeder Spieler hat nämlich dann noch einen Marker, wo dann entsprechend draufsteht, ich bin dafür oder ich bin dagegen. Dann suchst du dir diesen machst den Marker so in die Faust. Und jeder darf dann, wenn jeder gewählt hat, mach mal gleichzeitig auf und schauen dann, ob jetzt dieses Gesetz verabschiedet wurde oder nicht. Du kannst jetzt das Ergebnis auch noch ein bisschen beeinflussen, indem du noch Lobbystimmen dazu machst, die dann helfen, ob das Ding ins Ja oder ins Nein reinrutscht. Und je nachdem, wo jetzt die Mehrheit ist, sagen wir mal, die Mehrheit hat Ja gesagt, also sprich, ist das Gesetz beschlossen worden, genau, das war das Wort, was ich suche, dann bekommt jeder, der jetzt für Ja gestimmt hat, einen Ehrenpunkt. Am Ende des Spiels möchtest du nämlich am meisten Ehrenpunkte haben. Und als abgelehnt wurde, erhalten alle, die Nein gestimmt haben, einen Ehrenpunkt. Und so versuchst du halt entsprechend da reinzugehen. Und das Spiel lebt halt so ein bisschen von Bluffen. So, wer ist jetzt wie an welchem Gesetz interessiert, wie kann ich das wegnehmen? Und vielleicht denkst du, ja, da habe ich jetzt eine kurzfristige Allianz etc. Und das weicht das Ganze auf. Der Präsident darf so lange Präsident bleiben, freiwillig, solange jedes Gesetz, was er hier verabschiedet, entsprechend auch beschlossen hat oder durchgedrückt bekommen hat. Ansonsten geht das entsprechend weiter. Genau, und das ist schon eigentlich das ganze Spiel erklärt und die Spieleranzahl ist für mich der Punkt bei dem Spiel, wo man sagt, okay, das entscheidet, wie gut dieses Spiel ist. Ich habe Runden gehabt, wo wir uns echt kaputt gelacht haben, weil waren wir alle so ein bisschen politisch motiviert und haben gesagt, du musst halt auch ein bisschen dazu spielen. Ja, hier, Gesetz zur allgemeinen Einflussverbreitung. Und da versuchst du natürlich, diese Allianzen zu bilden. Ah, das könnte dich doch interessieren, lieber Basti. Wollen wir beide nicht dafür wählen? Ne? Und dann versuchst du entsprechend, da die Leute auf, ne, zu dir zu ziehen. Und wenn du das so ein bisschen da mit rein, also dieses Schauspiel ein bisschen eingehst und reinnimmst, dann macht dieses Spiel total Bock. Allein dieses Ding zu sagen, wir verabschieden Gesetze oder eben nicht, machen das alles für Ehrenpunkte, ist halt schon cool. Mit dem Artwork ist es auch nochmal cool. Und diese Box kommt eigentlich mit einem Lächeln und Zwinkern mit der Box daher. Und in der richtigen Gruppe ist das wirklich für mich eine 8 von 10. Bei weniger als 5 Spielern oder 6 Spielern, würde ich sagen, ist es mir aber wieder zu fad tatsächlich. Also du brauchst wirklich relativ viele Leute dazu. Das sind ein Spiel, was du von 4 bis 8 Personen spielen kannst. Und je mehr, desto besser. Und am besten meines Erachtens so ungerade Zahl, dass du also wirklich kommen kannst, okay, es gibt fast gar keinen Gleichstand, sondern du musst irgendwie gucken, dass du es da hingegangen oder hinbringst. Genau. Das Spiel endet, by the way, da gibt's 2 Endkarten. Du hast halt so ein Deck an Gesetzen und hast 2 Endkarten. Und wenn du die zweite dann gezogen hast, dann ist das Spiel zu Ende, zählt die Punkte zusammen. Und dann ist entsprechend der die meisten Ehrenpunkte hat, der Gewinner. Ganz lustig sind halt noch ein paar Anekdoten im Regelheft, wie zum Beispiel, dass du bei der Wahl, ne, der Präsident darf Nachzügler zur Abstimmung drängen und kein Gnom darf sich der Abstimmung enthalten. Ja, also es ist halt ganz cool. Wenn du das wirklich so ein bisschen lebst, ist das wirklich eine ganz lustige Geschichte. Und ja, 8 von 10 mit der richtigen Gruppe. Wenn nicht, dann ist, also wenn du keine richtige Gruppe hast oder wenn nur ein Stinkstiefel dabei ist, sagt, ich will das nicht zu spielen, dann ist das natürlich etwas, was halt im Ganzen das wegzieht.
Wieso? Dann stimmst du ab und raus.
Genau. Man entferne den Gnom grün. Genau. Nee, aber das sind halt so ein paar lustige Geschichten drin. Gesetz zur Belohnung des Lobbyismus. Gesetz zur Förderung des Präsidentenwechsels. Gesetz zur Ehrung der Ja-Abstimmer und des Präsidenten. Einstimmigkeit ehrt den Präsidenten oder umgekehrt Gesetz.
Aber fällt das dann nicht so, wenn die Mehrheit immer bekommt ja die Ehrenpunkte, hast du gesagt, ne? Egal ob sie Ja oder Nein.
Nein. Mehrheit, ja, doch, ja, die Mehrheit.
Ja, die Mehrheit. Richtig, ja. Ja oder Nein, ist ja egal, aber immer genau. Die Mehrheit. Führt das nicht dazu, dass sie dann alle mit dem Strom schwimmen, weil sie ja die Punkte haben wollen? So.
Nee, es gewinnt ja nur einer. Der die meisten hat. Also du wirst halt auch irgendwann mal versuchen, so, nee, jetzt geht der Präsident jetzt, ne, also der Präsident hat zu viele Punkte. Nee, jetzt müssen wir alle einstimmig Nein sagen oder gegen den stimmen, damit der dann entsprechend rausgeht. Der Präsident könnte aber auch wieder schlau sein und sagen, okay, dann wähle ich auch Nein. Okay. Dann kriege ich natürlich auch wieder
Präsident
meine Punkte.
Dann ist er mächtig? Ja, ist er.
Der darf halt entscheiden, welches Gesetz. Du hast am Anfang immer ein paar Gesetze zur Auswahl. 3 Stück, wenn ich mich nicht irre. Genau, 3 Stück waren es. Und nur der Präsident darf entscheiden, welches zur Abstimmung kommt.
Okay.
Genau, und dann lenkst du halt so ein bisschen diese Gesetze. Es gibt so One-Time-Gesetze, also eine Aktion beziehungsweise ein Effekt, der wird abgetragen. Und dann gibt es eben auch Gesetze, die jede Aktion oder jede Runde wieder triggern. Heißt, wenn ein Gesetz heißt, der Präsident erhält am Rundenende immer einen Siegespunkt,
ja,
dann möchtest du Präsident werden.
Ja,
genau, richtig.
Aber das ist das dann chaotisch, weil so wie es im Parlament so in England ist, wenn alle durcheinander schreien und.
Aber so kannst du es spielen. Wenn du natürlich einfach sagst, okay, wir reden nicht miteinander und wir bringen das nicht so auf, dann ist das natürlich, das ein bisschen eher trocken, aber.
Nee, dann besser.
Richtig. Also wenn du noch ein bisschen diese Schauspielkomponente reinbringst, ist das wirklich was Cooles. Es ist kein Spiel, was sich allzu ernst nimmt. Das muss man auch sagen. Man darf jetzt hier nicht ein total verzahntes Thema oder ein Spiel erwarten. Aber es ist halt, sagen wir mal, für politikinteressierte oder auch intrigante Personen, der Intrige nicht abgeneigt, dem ein oder anderen Intrige nicht abgeneigten Brettspieler
dürfen okay, wo das kann in, der kaufen?
in der geneigten Runde natürlich, ja, sehr viel Spaß machen.
Muss genau. Aber gut bluffen können, ne? Wahrscheinlich, ja.
Ja, also das Bluffen am Ende des Tages, ja, es ist ein Bluffen, Deduktion ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber du musst halt antizipieren, was, wenn ich jetzt das Gesetz da bringe, wie wählen die anderen? Ne?
Ja.
Und da kannst du halt natürlich ein bisschen mit Trash-Talk da noch so ein bisschen mitlenken. Das, ja, ganz cool.
Ah, okay.
Ja, genau. Klingt auch also ganz cool. an der Stelle eher ein bisschen unbekanntes Spiel. Das Spiel hat auch eine gewisse Vorgeschichte. Es gab nämlich, glaube ich, 2018 mal. Da wollte man es mal rauskommen, aber da ist der Verlag, der das rausbringen wollte, leider irgendwie abgesprungen. Und genau, Fops Games, die haben das aufgenommen. Das ist ein Verlag aus Lautre, Rheinland-Pfalz, ja.
Okay.
Betzeberg und so. An der Stelle einen lieben Gruß nach Kaiserslautern. Schönes Ding. Ja. Dann würde ich mal noch die Eckdaten geben. Gnomenparlament, 4 bis 8 Personen, 30 bis 60 Minuten ab 10 Jahren. Komplexität 2/5. Der Designer ist Shanning Jones und Artist ist Dennis Lohausen, Publisher Fops Games.
Ah, okay.
Dann kommen wir zu deinem ersten Spiel.
Dann gehen wir jetzt von der Politik in Tippitoppi hoch hinaus.
Yeah! Okay, ich bin nicht.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, welches Spiel passt jetzt am besten dazu, aber ich glaube, die anderen passen noch weniger dazu. Obwohl, doch, Moment. Ah, das wäre natürlich besser gegangen. Egal, ich mache jetzt Tippitoppi.
Dann mach mal. Worum geht's da?
Tippitoppi hoch hinaus. Also. Ich habe gehört, dass es Tippitoppi schon als Kartenspiel gab. Kooperatives Kartenspiel ist das eigentlich. Hier haben wir jetzt ein Brett, das heißt, ne, ein Board in der Mitte, wo wir aber in die dritte Dimension puzzeln. Ich habe das Kartenspiel selbst nie gespielt, deswegen bin ich hier jetzt vollkommen uneingenommen rangegangen, weil da, ne, voreingenommen, ich kannte das Kartenspiel nicht, weiß ich nicht. Dementsprechend, auch wenn es dann, das war dann wieder so sehr oft, habe ich dann gehört, was, kennst du nicht? Kennst du denn Tippitoppi, das Kartenspiel?
Selbstverständlich nicht.
Okay, danke. Da war ich mir nicht
alleine. Das ist von 2018, ich habe es gerade offen. Kahoots auf Englisch. Ja, ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, an mir auch. Also, und da habe ich schon wieder, war ich wieder neu im Hobby, aber das habe ich auch nicht gespielt. Ja, was machen wir bei Tippitoppi hoch hinaus? Das ist einfach ein Plättchen. Also jeder bekommt 3 Plättchen auf die Hand, da sind immer 2 Farben drauf, ne? Also manchmal 2 gleiche, orange oder grün, lila oder pink. Oder es sind 2 unterschiedliche Farben drauf und Zahlen von 1 bis 4 sind da drauf. Also entweder hast du eine 1 grün zum Beispiel oder eine 4 lila, ne? Sowas hast du dann auf der Hand. Davon hast du immer 3 Plättchen auf der Hand. Und du hast ein vorgegebenes Board, wo schon ein paar von diesen Zahlen drauf sind. So, jetzt haben wir daneben Karten liegen, je nachdem wie viele, das sind so Auftragskarten. Für das erste Spiel sagt man, man sollte erstmal mit 14 Auftragskarten anfangen. Bei Champions fängst du schon mit 22 Auftragskarten an, weil unser Ziel ist es natürlich, diese Auftragskarten zu erfüllen und alle wegzuhaben, bevor wir zu viele von den Zusatzaufgaben freigelegt haben und die Lückenfüller alle aufgebraucht haben und wir dann nichts mehr machen können oder die Plättchen halt, also die Plättchenreserve leer ist, weil dann haben wir einfach verloren, wenn wir die Aufgaben noch nicht erfüllt haben. Ja, und das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil du hast dann sowas wie zum Beispiel, es gibt kein Lila am Rand. Das ist ein 3x4 Raster und jetzt versuchen wir dann keine lila Farbe am Rand zu haben. Ne? Dementsprechend musst du halt puzzeln. Jeder hat natürlich seine Dings. Du kannst, die einzige Kommunikation, die erlaubt ist, ist zum Beispiel, du kannst sagen, hier, da kann ich was machen. Ne? Kein lila am Rand zum Beispiel. Da kann ich was zu beitragen. Du kannst aber nicht sagen, ich habe die und die Zahl auf der Hand. Du darfst nicht über das reden, was du auf der Hand hast, aber du kannst sagen, hier kann ich was zu machen, hier kann ich nichts zu machen. Das ist schon erlaubt. So, und so koordinierst du dich dann da irgendwie durch und du puzzelst halt in die dritte Dimension, weil du hochkommen musst. So, aber du darfst sie halt nicht gleich auf ein anderes Plättchen legen. Das heißt, wenn das ein gerades Plättchen ist, kannst du es nicht auch gerade wieder drauflegen, so dass es wie so ein Turm hochstapelst, sondern du musst es verschachtelt legen. Und dann entstehen natürlich irgendwann Lücken und diese Lücken hast du dann so Nullen, die sind dann so schwarze Null. Die legst du dazwischen, das sind die Lückenfüller. Und die liegen nämlich dann auf diesen extra Zusatzkarten. Wenn die nämlich Lückenfüller leer sind von dieser Karte, dann kommen die auch noch auf deinen Aufgabenstapel und dadurch kriegst du wieder mehr Aufgaben. Das heißt, du ballerst dich selber wieder damit zu, auch wenn es natürlich versuchst, ne? Ja, du willst was sagen?
Das ist ein Familienspiel, ne?
Das ist ein Familienspiel.
Das klingt so kennerspielmäßig.
Ja, ne? Irgendwie schon. Das ist auch gar nicht so ohne.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir gehen gerade in ganz schön clever Richtung.
Nee, das ist es gar nicht. Also es wird angegeben, also es steht auch hinten auf der Packung, Spieleinstieg leicht. Aber das stimmt, der ist auch wirklich leicht, muss man sagen. Ne, also der Einstieg ist leicht, weil du hast ja nicht viel, was du haben musst. Ne? Du kriegst diese Plättchen auf die Hand, dann hast du diese Aufgaben und daran hängelst du dich lang. Was du, wie du diese Aufgaben umsetzt, das ist dann der Kniff dahinter. Aber der Einstieg ist leicht, wie du so umsetzt, ist nicht so leicht.
Das ist, als würdest du quasi, ne, Auto fahren kann jeder. Du setzt dich ins Auto, was dann irgendwie 600 PS hat und gibst einmal Gas und fliegst du dann nur noch durch den Rekord. So hört sich es gerade echt an, aber irgendwie interessant auch.
Ja, ne? Ja, gut. Hier ist da hinten auf der Packung steht auch noch Teamplay ist viel, aber das stimmt. Und Interaktion ist auch sehr hoch, ne? Weil wir müssen ja die ganze Zeit miteinander interagieren, sonst kriegen wir diese Aufgaben ja nicht erfüllt. Ja, es macht Laune, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Hier auch noch Grüße gehen raus an das Tippitoppi-Team. Wir hatten nämlich
das hat sie auch gehört. Tippitoppi-Team, sag ich dir.
Das Tippitoppi-Team. Ja, wir hatten hier ein, wie heißt sie? Dieses Krimi, nicht Krimi, hier dieser Quizabend, ne, hatten wir. Das hatten die gemacht mit Brettspiel-Content. Da mussten wir halt dann Cover uns erraten und es waren immer so Sechser-Teams und wir hatten uns dann Tippitoppi-Team genannt. Und das fand ich, war super lustig, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war auch auf dem Brettspiel-Wochenende, habe ich das erste Mal sowas mitgemacht. So ein Kneipenquiz, ja, jetzt habe ich es wieder, Kneipenquiz hieß das. Genau, war cool. Und da haben wir uns halt so genannt, deswegen... Da hatte ich das Spiel aber noch nicht gespielt. Das habe ich jetzt nachgeholt und auch gleich ein paar Runden nachgeholt, weil es hat echt Laune gemacht. Wir haben natürlich erstmal mit dem ersten Spiel nur mit 14 Player, ne, Aufgabenkarten gemacht und da hatten wir schon von den Lückenfüllern 2 Karten freigespielt. Das sind 4 Stück insgesamt. Also war schon knapp, hätte schon schief gehen können. Aber dann wurde es besser. Und wir sind aber noch nicht bei Champions angekommen und auch noch nicht bei Profis. Also es geht dann noch, ne? Also du hast erstes Spiel, normal, fortgeschritten, Profis, Champions. Also kannst noch richtig reinklotzen. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Cooles Ding. Jeder, der Plättchenlege-Spiele mag, wo er ein bisschen knobeln muss, ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Also tolles Ding.
Es steht drauf, besonders für 2 Personen geeignet, so, es spielt sich besonders gut mit 2. Kannst du das bestätigen oder hast du es jetzt nur mit mehreren Leuten gespielt?
Nee, ich habe es mir auch zu zweit gespielt, hier mit meiner Frau da nochmal. Die konnte das ja, die hat es nämlich gespielt auf dem Wochenende. Ich muss sagen, zu zweit, ich habe es jetzt nicht mit 4 Leuten gespielt, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Aber zu zweit war es super. Zu dritt war, fand ich, ging es aber auch noch. Zu viert könnte es vielleicht zu viel sein, weil dann kommen zu viele wieder da rein, die dann noch vielleicht sagen, hier, ich mache das so oder so. Aber im Grunde genommen spielen wir ja alle zusammen. Ich glaube nicht,
dass das wirklich... Aber wenn es ein kooperatives... Eigentlich
ja,
ist es
genau.
Dann ein
eigentlich
kleines kooperatives Spiel.
Eigentlich
muss es auch
zu viert gut sein. Also ich, also wie gesagt...
Du kannst es aber auch alleine spielen, oder?
Wahrscheinlich könntest du es auch alleine spielen. Ja. Aber da macht es nicht so viel Spaß, weil du dich dann
ja
quatschen kannst. Ne? Also da... Ich bin ja nicht so der Solospieler deswegen. Aber man kann es auch alleine spielen, das stimmt. Kann man Highscore.
Ja, gut. Das ist immer wieder, wenn man beim kooperativen Spiel halt jemanden hat, der das alles an sich reißt, dann spielt er ja irgendwie auch wieder alleine, wenn
dann alle spielt er auch sagen, alleine. Ja, aber hier, also, finde ich, hast du schon sehr gut zusammengespielt, weil du willst ja auch vorankommen. Mhm. Und dann musst du dich ja auch ein bisschen beraten. Hier, ich könnte da jetzt was machen. Dann sagst du, ja, ich könnte da was machen. Und dann versuchst du das ja so zu planen. Mhm. Und das hat ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und hier muss ich jetzt mal sagen, zu den Eckdaten, ich hau so mal kurz raus, 1 bis 4 Spieler, ne, hast du schon gesagt, best 2 ist hier angegeben oder auch 2 bis 3, ne? Also vielleicht habe ich sogar so in diesem Range gespielt, keine Ahnung. Dann 30 Minuten Spielzeit, das geht auch wirklich schnell, das ist cool, aber hier steht jetzt zum Beispiel auch ab 8 Jahren und sogar Community sagt 6 Jahre, das finde ich schon, also 8. Ja.
Ja, aber da, das würde ich noch ein bisschen entschärfen. Also das Spiel hat noch nicht allzu viele Ratings, 15 Ratings, 4 genau. Kommentare. Also
deswegen,
das,
da ist noch.
Da würde ich noch nicht so viel drauf geben.
Vorher haben die den Schwierigkeitsgrad auf 1,00 gesetzt. Das glaube ich jetzt auch noch nicht so ganz. Also
schneller Einstieg hat es doch gehießen.
Ja, schneller Einstieg, ja. So, dann kommen wir noch zum Designer, Lars Eresmann.
Den kennen wir auch. Jüngst haben wir ja auch ein anderes Spiel rezensiert. Und zwar das von Huch.
Kilia.
Kilia, genau.
Aber das sind die beiden Spiele, die er gemacht hat, ne?
Ja. Ja. Also, erst, cool. Ich weiß jetzt nicht, was als erstes da war, aber.
Kilia, ne? Weil Kilia kam letztes Jahr und Tippitoppi hoch hinaus ist dieses Jahr erschienen.
Dann? Ja. Zweitlingswerk.
Ja, ist jetzt ja ganz neu erschienen. Also, aus dem Grund. Ich habe übrigens auch diese, das muss ich jetzt ganz schnell als Randnotiz noch raushauen. Achso, erschienen bei Schmidt-Spiele. Das noch, dann bin ich wieder mit fertig. Aber ich habe jetzt Kniffel das Duell gespielt. Und ganz ehrlich, Mann, ist das cool. Muss ich sagen, das hat echt Laune gemacht.
Ich hab
das ist ja von Rainer Knizia, ne, muss man ja sagen. Und das hat echt Laune gemacht, dieser Duellmodus, dann da zu würfeln und dem anderen so, nein, du schaffst das nicht. Oder wenn du dann callst und sagst, ja, jetzt würfel ich hier 3 Fünfen und dann kommen die auch noch. Ich fand das total genial. Das war so richtig so dieses, hat voll Spaß gemacht.
Das erinnert mich an ein anderes Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Ich glaube aber schon, doch, in der ersten, unsere erste Folge des Jahres hier. Bluff.
Stimmt, da hast du es auch.
Ja. Genau. Das ist auch so ein reines Würfelspiel. Das hat mich auch total geflasht.
Ja, manchmal, ne, sind es die einfachen Spiele, die einen
abholen. Ja, aber so ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Entwicklung des Brettspielers. Ne? So dieses Auf und Ab, Auf und Ab. Am Anfang wollte ich nur Expertenspiele.
Das hatte ich auch gesagt, eine Phase, ja.
Weg mit Kennerspiele und Würfel und Zufall und Familienspiele. Kein Bock drauf. Jetzt dann Kennerspiele, dann bin ich zum Kennerspiel gekommen, ja, weil es dann doch ein bisschen anstrengend ist, so ein schwieriges Spiel aufzubauen, da bist du 3-4 Stunden dann damit und dann spielst du es nicht so oft, musst dich wieder durch die Regeln kämpfen. Lieber ein Kennerspiel, da hast du auch noch Entscheidungsmöglichkeiten. Mittlerweile, ach komm, Familienspiele, ach wie schön, einfach mal locker flockig so ein bisschen runterzocken. Ne?
Ja, genau. So. Ja gut, mit den Kids und so, das ist
ja, genau,
auch in dem Alter, jetzt macht
hat alles
Spaß,
seine Zeit. Ne? Ja.
Genau, es hat alles seine Zeit. Irgendwann, ich meine, wie gesagt, auf den Wochenenden oder so habe ich auch Expertendinger gekloppt, aber
ja. Ja, im Gegensatz zu du hast schon Speakeasy gespielt.
Das
hast
stimmt,
es aber nicht gebackt. Ich hingegen habe es gebackt, aber noch nicht gespielt. Ja. Es liegt hier immer noch. Achtung, ASMR, so, hier, guck, ich hab's hier.
Ich bin aber echt gespannt, was du dazu sagst. Ich habe ja jetzt schon einige von ihm gespielt.
Ich bin ja 150 Euro ärmer. Entsprechend.
Das bestimmt, das ist super.
unbefangen bin ich da nicht, ja.
Dann gibt er hier eine super Rezi so und dann verkauft das heimlich und danach, oh, Scheißspiel.
Nein,
das ist auch kein Scheißspiel. Nee, das ist, aber ich würde gerne mal so, du hast ja viele von ihm gespielt und deswegen würde mich schon interessieren, welche dich da, wo du es einkategorisierst. So,
ja,
von der
Wertung. Ich bin selbst
gespannt. Aber da bin ich mal gespannt. So, ja. Ach ja, meine Wertung noch. Meine Wertung ist hier, ich hatte erst gedacht, so 7, aber ich bin schon auf eine 7,5. Also ich bin so mittig zwischen 7 und 8. Liege ich.
Okay.
Weil es mir einfach im Moment voll Laune macht. Cooles Ding.
Cool.
Ja.
Dann mache ich doch gleich weiter. Ich habe vorhin ja so ein Bluffspiel gehabt mit Gesetzen und ich bleibe so ein bisschen beim Bluffspiel und zwar habe ich jetzt noch dabei falsche Schlangen. Ein falsches Spielchen, oder? Und zwar ist das ein Spiel von der Familie Brandt mittlerweile. Ne? Es ist, ne, Inka und Markus Brandt kennen wir ja, aber mittlerweile ist jetzt die ganze Familie mit dabei, mit der Emily und dem Lukas Brandt noch. Und die haben das ja gemeinsam entwickelt. Finde ich eigentlich ganz süß, so als kleine Side-Information, so als Familienprojekt. Ganz cool. Was machen wir denn? Wir haben Karten in der Tischmitte. Da sind Zahlen drauf und diese Karten haben eine Tag- und eine Nachtseite. Je nachdem, wie viele Spieler wir sind, liegen da jetzt 1 bis 9 Karten aus, ne, vom Wert 1 bis 9. Dann bekommt jeder von uns 3 Karten plus eine Torkarte auf die Hand. Die Karten haben den Wert 0 bis 9, beziehungsweise auch da wiederum, wie viele Spieler dabei sind. Und dann gibt es noch Schlangen. Karten. Und wenn man zum Beispiel Spiele wie Tempel des Schreckens kennt, wo man halt so ein bisschen blöffen und lügen etc. muss, bei Tempel des Schreckens geht es ja darum, dass man eine Rolle einnimmt und die dann halt möglichst gut spielen muss, damit man seine Ziele erreicht. Und so geht es so ein bisschen auch bei falsche Schlangen daher. Nur haben wir jetzt hier eigentlich eine Art Kartenspiel. Du hast nämlich deine Karten auf der Hand und wenn ich jetzt dran bin, suche ich mir eines der Mitspieler aus, der noch eine offene Torkarte hat, weil in jeder Runde kann jeder Spieler nur einmal angefragt werden. Und dann biete ich dem eine Karte an, einen von meinen 3. Die lege ich verdeckt vor ihn hin und sage, du pass mal auf, das ist eine 1. Da kann er mir das glauben oder nicht. Wenn er sagt, nö, das glaube ich da nicht, dann komme ich mit der nächsten Karte und sage, du, das ist eine 1 oder eine 2 oder was auch immer, irgendeine Zahl von 0 bis 9 oder ich kann auch Schlange sagen. So, und da kann er jetzt sagen, auch, ich glaube er nicht und dann muss er die dritte nehmen oder hat schon bei der ersten geglaubt, dann nimmt er die einfach auf. Was passiert, wenn er die Karte jetzt angenommen hat? Wenn er die Karte annimmt, dann prüft er erstmal, ob die Zahl oder das, was ich gesagt habe, auch dem entspricht, was auf der Karte ist. Sagen wir mal, ich habe eine 1 gesagt, es steht eine 1 auf dieser Karte, die Karte zeigt er auch niemanden sonst, die nimmt er bei sich auf und dann prüft er, ob diese Karte mit dieser Zahl, also ob diese Zahl auch auf dieser Karte in der Mitte des Tisches noch vorhanden ist. Wenn die auf der Nachtseite in der Tischmitte liegt, dann wird die auf die Tagseite umgedreht. Liegt die auf der Tagseite, wird die Karte komplett entfernt. War das aber eine Lüge und die 1 war es nicht oder die gibt's gar nicht mehr, dann sagt der aufnehmende Spieler, nichts passiert. Und dieses Thema nichts passiert ist ganz lustig, je nachdem in welcher Gruppe du dann bist, dann kommt das so, nichts passiert. Er wird so ein bisschen geschauspielt, ist so ganz lustig gemacht, ganz lustig je nach Gruppendynamik. Und was du letztendlich tun möchtest, ist diese, je nach Rolle, ob du eine Schlange bist oder nicht, eine Schlange bist du dann, wenn du eine Schlangenkarte auf der Hand hast. Du bist keine Schlange, wenn du keine Schlangenkarte auf der Hand hast, klar. Und dann versuchst du eben als Schlange nur noch eine Nachtkarte drauf zu haben und alle anderen, also es soll nur noch eine Karte in der Tischmitte liegen, die eine Nachtkarte zeigt. Und wenn du keine Schlange bist, dann möchtest du nur noch Tageskarten drauf haben. Also möchtest, dass die letzte Karte eine Tageskarte ist. Und dann gewinnt eben die Gruppe, je nachdem, was dann am Ende des Spiels dort liegt, entweder die Schlangen oder eben die Nicht-Schlangen. Das ist schon das ganze Spiel. Es macht in Vollbesetzung total Bock. Das ist so auch wieder so ein Thema wie beim anderen Spiel. Du brauchst halt eine gewisse Größe an Spielergruppe. Aber erstmal falsche Schlangen. Was ist das für mich? Ein familienfreundliches Deduktionsspiel, weil es flexibel ist. Du musst jetzt weniger lügen oder täuschen wie bei anderen Spielen, weil du hier wirklich die Rollen wechseln kannst. Ich kann dir zum Beispiel eine Einserkarte sagen und sagen, hey, hier ist eine Einserkarte, aber dabei könnte es die Schlange sein und so habe ich quasi die Rolle an jemanden weitergegeben. Also das ist da durchaus drin. Es hat aber alles das, was auch Tempel des Schreckens hat, falls ihr das kennt, diese Vibes so, ah, wer lügt jetzt hier, wer ist jetzt eine Schlange, wer ist keine Schlange, wer ist in meinem Team? Und das, dadurch, dass das wechseln kann, ist das halt wirklich sehr, sehr lustig. Wie gesagt, man braucht etwas, um reinzukommen, bis man diese Logik verstanden hat, ah, da könnte jemand gehen, aber wenn du dann so ein, zwei Runden drin gespielt hast, dann bist du auch drin und dann macht das auch Bock. Und ja, die ist in Vollbesetzung einfach für mich ein kleines Highlight. 7 von 10, leichte Regeln und etwas, was du mit Kindern ab 8 Jahren soweit spielen kannst, weil du eben diese Flexibilität hast, dass du eben diese Karten immer oder Rollen weitergeben kannst.
Ja. Durchschaut man den Kindern nicht zu schnell?
Es wird natürlich ein Unterschied sein, lieber Basti, ob ich das mit jemandem spiele oder mit einer Gruppe spiele von, was weiß ich, 40-Jährigen oder 30-Jährigen oder mit einer Gruppe 8-Jähriger. Ich sage, es ist wirklich ein familienfreundliches Spiel. Ne? Das ist und da betont familienfreundlich. Und es ist kein Kinderspiel. Es ist ein Spiel, was du mit Jüngeren spielen kannst, mit 8 plus. Aber klar, das wird natürlich weniger durchdringend oder weniger transparent sein mit älteren Spielern, ja.
Okay.
Genau. Wir hatten es doch schon mal gespielt auf der
Spiel. Ja, gut, da war ich ja nicht ganz so anwesend. Genau. Aber ich habe die erste Runde mitgemacht, danach war ich weg. Das weiß ich noch. Da möchte ich mich nochmal entschuldigen.
Ja, ja. Ist ja genauso schlimm wie am Handy daddeln während dem Spielen. Ja.
Aber ich war ja eigentlich bei dieser Quizrunde eingeteilt, deswegen war das ja schön.
Alles gut. Nee, kein Stress. Genau.
Nee, aber wie wird denn so die Stimmung am Tisch? Sind dann alle paranoid? Keiner glaubt mehr dir oder dem anderen? Oder alle glauben sich gegenseitig nicht mehr?
Das kann so oder so passieren. Ne? Also ist halt so ein Deduktionsspiel. Und du kannst natürlich auch, und darum geht's ja auch so ein bisschen, wenn der eine dir das Gefühl gibt, ah, das könnte auch eine Schlange sein und du bist eine Schlange, dann versuchst dem vielleicht was hinzuspielen, der dich aber vielleicht austrickst, damit die letzte Karte halt so gedreht wird, dass eben die Nicht-Schlangen gewinnen. Und darum geht's letztendlich, ne? Also, dass dann halt das Ganze, ja, ein bisschen gelenkt wird. Und für mich ist halt der Punkt, dass das wechseln kann. Etwas, was so ein bisschen oder ganz, also so ein bisschen hier das Salz in der Suppe ist und das Spiel auch irgendwie cool macht. Weil es ist eine Flexibilität, wenn ich nicht gut lügen kann. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ja bei starren Rollen, wie zum Beispiel beim Tempel des Schreckens, da hast du manche Gruppen, da sind halt ein paar richtig gute Lügner dabei und dann ein paar andere, die vielleicht nicht mehr oder nicht so gut lügen können. Und da hast du keine Flexibilität drin, weil du feste Rollen hast. Hier kannst du das verändern. Ja,
okay.
Und das, also das heißt jetzt nicht, dass ich einfach sagen kann, hier nimm die Karte, ich will das nicht mehr sein, aber du musst schon antizipieren. Nehmt er jetzt die erste Karte oder eher die zweite Karte? Ne? Ich meine, ich habe ja zweimal die Möglichkeit, nein zu sagen. Die dritte muss ich dann nehmen, die dritte Karte. Ja. Und das sind halt so zusätzliche kleine Entscheidungen. Ah. Es ist halt kurzweilig. Es ist schnell runtergespielt.
Tempel des Schreckens habe ich ja nie gespielt.
15 Minuten ist das.
Ah, 15 Minuten geht. Das ist eine Rolle.
Ja, Tempel des Schreckens
ist auch so schnell?
Ja, ist auch so schnell.
Ah, okay. Macht es denn genug anders als Tempel des Schreckens oder ist es aber nur eine Kopie davon?
Es ist eine Weiterentwicklung, würde ich sagen.
Okay.
Also
kommt ein bisschen was mehr dazu, sozusagen.
Bei Tempel des Schreckens hast du die Geschichte, dass du stetig mit den Leuten kommunizierst. Bei falschen Schlangen hast du ja diese Torkarte.
Ja.
Und pro Runde wird
hier. Die habe ich auch noch gesehen.
Genau, aber pro Runde ist doch jeder nur einmal, ist jeder einmal dran. Heißt, stimmt, ich kann jetzt nicht sagen, ich spiele jetzt mit dir, ne, wir sind, was weiß ich, 6 Personen und ich spiele jetzt nur mit dir hin und her. Das geht nicht. Das geht aber im Tempel des Schreckens.
Okay.
Was ja auch das Spiel so ein bisschen kaputt macht, wenn dann plötzlich die zwei Leute, die am besten lügen können, auch dieselbe Rolle haben und sich dann gegenseitig was zuspielen, ja. Wenn es das Spiel hergibt, ist ja immer wieder verschieden. Ja. Aber und hier hast du halt wirklich diesen Switch, den du machen musst, weil jeder nur einmal pro Runde darf. Genau.
Okay.
Und das macht das Spiel so ein bisschen aus. Genau. Es ist halt ein schönes kleines Spiel. Ich glaube, an der Stelle ist
ja,
das
klingt auch so.
genug gesagt und genug erklärt. Genau. Also, falsche Schlangen. 3 bis 6 Personen, 15 bis 20 Minuten ab 8 Jahren. Komplexität 1,6 von 5. Die Designer sind die Familie Brandt, ne? Also Lukas, Emily, Inka, Markus Brandt. Die Artists sind Florian Biege und Tina Kraus. Und rausgekommen ist das bei der Edition Spielwiese im Deutschen. Im Vertrieb bei Hoch.
Klingt interessant. Ja.
Genau. Was hast du uns denn noch mitgebracht?
Ich habe gerade in der Hotness-Liste geguckt und da stand Concordia, deswegen war ich abgelenkt. Das tut mir leid.
Was? Die Hotness, ja, genau, das wird ja, Concordia wird ja neu aufgelegt bei der Bacon Rims.
Aber das hat jetzt schon eine 4,1 nur von der Wertung, die haben das so runtergestoppt. Ah, wegen AI, okay, KI. Design, ja, deswegen.
Also,
das kommt beim PD-Verlag auch dann raus. Also
ja,
machen das in Kombination.
Ja, müssen sie. Also ich meine,
das gehört ja
Agricola ist ja auch bald mit Lookout und der PD-Verlag hat ja Concordia an der Stelle im Vertrieb. Und ja, die Frage ist halt immer, und die Frage müssen wir uns vielleicht alle stellen. Es ist das eine, Spiele zu Deluxifying oder Deluxe zu machen, die es nicht mehr gibt, dass du halt sagst, okay, komm, Fanservice, sind lang schon vergriffen und jetzt machen wir halt eine große Box und die Nachfrage ist da. Und es ist das andere, halt Spiele, die es noch gibt, en masse nochmal aufzusetzen und einfach nochmal da Money Grab zu machen. Und ich glaube, das fällt dem einen oder anderen oder stößt dem einen oder anderen auf, neben dem Thema AI und neben
ja, vor allem fällt dann auch der Illustrator weg, weil es steht nur noch Designer, Publisher, fertig. Rest
ist weg. Ja, aber auch da würde ich noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich meine, wir haben da noch nicht allzu viel Informationen, wie das ausschauen soll. Wir haben noch nicht viel. Also wir wissen, die planen sowas und wollen das irgendwann bringen. Wir wissen aber sonst nichts.
Ja, aber ist das nicht auch bei dem anderen Spieler passiert? Ach. Ja, Awakened Realms ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich mag das. Ich mag ja Nemesis und Co., ne? Muss man ja sagen. Ist ja jetzt nicht so, als würde ich die doof finden, aber ich glaube, die hauen im Moment einfach nur eins nach dem anderen raus und hauen überall dann, da muss ja dann auch Cash springen. Keine Ahnung. Naja, ich bin gespannt.
Die Frage ist ja, eigentlich könnten wir Wetten abschließen. Was kommt als nächstes? Was macht Awakened Realms noch an alten Spielen irgendwie neu? Also ich hätte ja so ein paar Kandidaten, die du wirklich überlegen könntest, ob du die komplett deluxified dahin ballerst.
Hier, dieses eine Spiel, was ich wegen dir gespielt habe. Wie hieß das denn?
Du hast einige Spiele wegen mir gespielt.
Nee, habe ich gesagt. Nein, Quatsch. Nee, aber so, ja doch. Ja, aber, ja, ich komme jetzt nicht mehr drauf. Egal. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber fällt mir bestimmt noch ein. Da sollten wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen.
Ja, können wir gerne mal machen.
So was,
wenn ihr das wollt, wenn ihr das wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare rein, wo auch immer ihr uns hört. Machen wir uns mal gerne Gedanken zu, ob wir dazu eine Folge mal machen.
Ja, bin ich gespannt. Ja, okay. So, dann gehe ich jetzt mal zu meinem Spiel. Und das war halt das Spiel, wo ich dachte, das hätte wahrscheinlich zu deinem Parlament besser gepasst, weil Rom an einem Tag.
Ja, zumindest mal die Verbindung zwischen Rom und Politik kann ich nachvollziehen.
Ja, das Spiel habe ich selber nicht. Das Spiel habe ich jetzt mitgespielt auf dem Wochenende, aber trotzdem, ich fand es ganz cool. Ist jetzt kein weltbewegendes Ding, aber was machen wir? Ist auch ein Plättchenlegespiel, aber mit Beat-Mechanismus. Aber wir bieten halt immer unseren Nachbarn so kleine Päckchen an. Das heißt...
Ist das I-Cut-You-Choose-Mechanismus?
Ja, genau.
Also du machst zwei Päckchen und das darf er sich nehmen, das andere nimmst du dann.
Genau. Und damit du das kleinste Päckchen, das wird immer noch mit einem wertvollen Diamanten versehen, der dir halt bei so und so viele Diamanten bringen dir halt Punkte am Ende, ne? Das ist so Set-Collection-mäßig, also nicht Set-Collection, so Collection-mäßig. Und deswegen machst du es dann damit attraktiver. Du musst, und das finde ich halt ganz lustig, du musst halt rausfinden, was braucht der noch und was würde er jetzt nicht nehmen, aber er würde es mir vielleicht auch nicht gönnen. Also musst du halt so ein bisschen das Mittelding finden, was du gebrauchen kannst und was du vielleicht auch nicht wirklich gebrauchen kannst, aber damit er das halt dir nicht komplett zerschießen kann, so dass du ein bisschen aufteilst, weil es kommen immer, du deckst 5 Plättchen hinter so einem Sichtschirm, ne, baust du die auf, dann kommen auf die ersten beiden Plättchen Gebäude. Diese Gebäude sind dann halt Wertungen, immer in der Farbe des Gebietes. Wenn du sie an dem Gebiet hast oder auf dem passenden Gebiet, dann bringt das halt Wertung. Also mal immer die Gebäude, mal die Plättchen, die da liegen. Das kann sehr viele Punkte sein, können auch natürlich wenig Punkte sein, je nachdem, wenn du nicht so viele Gebäude da stehen hast. Mhm. Dann gibt's halt noch eine Erweiterung, da kommen so kleine blaue Elefanten drauf und dann hast du noch so Auftragskarten oder so andere Karten, die dir dann nochmal Wertung fürs Ende bringen. Da kannst du dann auch nochmal hinpuzzeln. Das ist aber, glaube ich, nur in der Erweiterung. In dem Standardspiel ist das so nicht drin. Da machst du wirklich nur dieses Ausbauen deines Gebietes. Deswegen, ich fand das so vollkommen cool mit diesen Erweiterungen noch drin. Ich glaube, das ist so das, was viel Spieler dann schon mehr mit reinnehmen sollten, diese Erweiterung, ne? Ja, dann hast du 2 Karten vor dir, kleines Päckchen, großes Päckchen. Die sind natürlich verdeckt und die schiebst du dann daneben. Welches möchtest du haben von demjenigen, der dir das anbietet? Dann hast du Karten, es wird immer erstmal alles in die nach links zum Beispiel angeboten, danach wird alles nach rechts angeboten, ne? Also so geht dann mal Reihe um. Jeder baut dann so diese Päckchen und ja, dann wird aufgedeckt und dann nimmst du das, was du haben möchtest, zu dir und der andere bekommt das zu sich, was er halt, das zweite Päckchen noch von sich, was überbleibt. Ja, und das wird dann da eingepuzzelt. Ja, und ganz am Ende werden halt diese Karten gewertet und du hast noch bei der Erweiterung so eine Auslage, wo du mit diesen Karten, die du nimmst, noch bieten kannst in der Mitte, wer als erstes aus der Mitte nimmt. Da gibt's dann noch so Sonder, dann kriegst du noch 2 Plättchen, besondere oder Gebäude oder sowas, ne, die du dir noch einfach nehmen kannst. Das ist aber auch nur die Erweiterung, das hast du sonst auch nicht. Ja, und am Ende wird einfach geguckt, da gibt's nämlich dann noch so Festungen, die sind dann Joker, die musst du natürlich die festlegen, für welches Gebiet du die werten willst, ne, die kannst du nicht für jedes Gebiet werten, wo die dran stehen. Und dann gibt es so Endkarten, da wo dann so steht, du bekommst zum Beispiel für das kleinste Gebiet in die Differenz von dem größten Gebiet deines Nachbarns zu dem Differenz deines kleinsten Gebiets. Da habe ich natürlich meiner Nachbarin sehr viele Punkte beschert, weil ich ein riesengroßes Weingebiet hatte und sie nur eine hatte. Und dadurch natürlich, juhu, war die Differenz toll. Für sie, für mich nicht. Dementsprechend. Aber so kann es gehen und ich fand's cool. Hat Spaß gemacht. Ist ein schönes Puzzle-Ding mit Anbieten, Bieten. Sowas mag ich ja. Hatte da, alles, war schön zwischendurch. Ja.
Da hätte ich trotzdem eine Frage zu dem Spiel.
Ja, frag.
Das klingt alles super cool.
Jupp.
Aber I Cut You Choose hat meines Erachtens ein Problem.
Ja.
Es spielt sich nicht gut zu zweit.
Wir haben es ja nicht zu zweit gespielt.
Genau. Ja, okay.
Wir haben es in Vollbesetzung zu 5.
Ja, da macht's halt schon.
Dann ist richtig cool.
Ja. Aber das ist halt so ein Thema. Also ich weiß nicht, wie gut das zu zweit sich spielt.
Ich glaub, das weiß ich auch nicht.
Vier, es ist aber, genau. 3 bis 4 Personen wird am besten sein.
Ja, steht da auch. Also auf BGG, die sagen das auch. Es ist für 2 bis 5 Spieler. Ich würde auch also erst bei 3 anfangen, weil sonst hast du ja auch immer nur mit dem gleichen, mit dem du tauschst. Ich weiß auch nicht, wie es bei 2 Personen ist, weil es könnte natürlich auch sein, dass man da noch wieder so einen Geistbieter mit drin hast oder genau, so, weiß man halt nicht.
Genau.
Das weiß ich nicht, habe ich so nicht gespielt. Wie gesagt, wir haben es in Vollbesetzung gespielt und mir hat es echt gefallen. Ich fand das cool. Du hast halt dann so Karten, die dir zugeteilt werden und da sind deine Gebäude drauf. Die musst du natürlich auch dahinter behalten, damit der andere nicht weiß, welche Gebäude als nächstes kommen, worauf er bauen könnte, ne, was er kriegen kann. Aber war cool mit dem Sichtschirm und allem und ja, hat mir Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, weil erst hatte ich mir da nichts drunter vorstellen können. Ich habe das ja schon sehr häufig gesehen. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen länger draußen, ne? Muss man ja auch sagen. Ich glaube, 2024 kam das raus oder so. Oder 25, weiß ich gar nicht. Nee, 24. Und 23 sogar im Englischen schon. Also, aber doch, war cool. Hat Spaß gemacht. Also, 2 bis 5 Spieler, 15 bis 20 Minuten ab 8 Jahren. Also in der Grundversion auf jeden Fall. Ist auch so, weil da puzzelst du ja nur und bietest halt nur. Schwierigkeitsgrad 1,74 und Designer ist Evgeny Petrov, Artist ist Irina Pechenkina und Publisher ist Red Cat und Games und oder Alicat auch. Ist das auch
Alicat?
Alicat, aber auch Red Cat.
A lot of cats.
Und im Deutschen bei Strohmann Games, genau, erschienen.
Cool.
Wertung würde ich hier, gut, ich habe es jetzt nur einmal gespielt, deswegen würde ich mich da jetzt noch ein bisschen zurückhalten und erstmal eine 7 so geben, genau.
Ich habe das Spiel aber wegen diesen I Cut Your Shoes, ich mag I Cut Your Shoes, aber ich habe noch kein gutes 2-Personen-Spiel mit dem Mechanismus gefunden. Falls ihr da draußen einen
kennt. Mit diesen kleinen Gebäuden und so. Ne? Ja. Ich fand das ganz schön, wenn du da so, weil die sind nicht groß, diese Plättchen und alles. Deswegen schiebst du immer so ein ganz kleines Häufchen dahin. Das war ganz lustig. Aber so viel habe ich davon auch noch nicht gespielt, dieses
Bild. Aber falls ihr da draußen ein Spiel kennt, was zu zweit mit diesem Mechanismus gibt, was sich gut spielt, sagt bitte Bescheid. Da wäre ich auf der Suche.
Ja, vielleicht ist es ja auch das. Ich weiß es nicht, wie es zu zweit ist. Also, falls ihr da mehr Erfahrung habt, sagt gerne Bescheid. Ich habe es ja, wie gesagt, jetzt nur mitgezockt. Ja, gut. Das war dann mein 2. Spiel.
Sehr gut. Dann rede ich doch jetzt über mein 3. und letztes Spiel heute. Und ich glaube, ich habe jetzt, wenn man sich das Artwork anschaut und von den Themen heute, glaube ich, habe ich so einen Sprung geschafft. Und zwar sind wir erstmal über so den Bluffmechanismus hin zu falsche Schlangen, wo du auch blöffen und lügen musst. Das Design, aber oder das Artwork von falsche Schlangen hat auch Sterne, also hat der Tag- und Nachtseite und auch so ein paar Sterne das so etc. drauf. Und ich komme nun zu meinem 3. Spiel. Das ist nämlich Polaris. Das ist ein Spiel von Simone Luciani und Andrea Mainini, was 2025 rausgekommen ist. Und ich bin ja ein großer Fan von Simone Luciani und muss mir auch jedes Spiel, was er rausbringt, auch anschauen. Ich habe es noch nicht alle geschafft, aber ich bin dran. Und Polaris, ja, kommt mit relativ einfachen Regeln daher und dann ist es aber ziemlich schnell bissig. Ich möchte es mal kurz erklären. Also Polaris ist ja der Nordstern und ja, kannst du sagen, der Nordstern, das Spiel. Wir spielen 5 Runden, also 5 Wertungen. Wenn man an der Reihe ist, darf man entweder eine Aktionskarte nehmen oder Aktionskarten ausspielen oder als Behelfsaktion 3 Sternschnuppen sich nehmen. Und jetzt möchte ich erstmal erklären, was diese Aktionskarten so sind. Also wir haben eine Auslage an Aktionskarten und da darfst du dir eine nehmen. Es gibt unterschiedliche Aktionskarten, die ein bisschen besser sind. Du zahlst auch eine Sternschnuppe extra und dann hast du die Standard-Aktionskarten. Die Aktionskarten haben Mondphasen auf der Karte drauf und dann haben sie noch Elemente, die du dann nachher verpuzzeln darfst auf dem großen Spieltableau. Weil am Ende des Tages, ich würde sagen, ist eher so ein kartengetrenntes Spiel. Du willst dir nämlich Sternen Bilder auf diesem großen Tableau in der Mitte des Tisches zusammenbauen und diese möglichst lukrativ und punkteträchtig. Genau. Wir dürfen maximal 5 Aktionskarten auf der Hand haben. Also die Aktion eine Karte nehmen ist dann halt einfach sammeln, sammeln, sammeln. Dann haben wir die zweite Möglichkeit, Aktionsmöglichkeit in seinem Zug, und zwar Aktionskarten auszuspielen. Aktionskarten, wie gesagt, haben ja diesen Mond oder diese Mondphase abgebildet. Und du darfst jetzt so viele Karten, wie du möchtest, also maximal 5, ausspielen. Die müssen aber die gleiche Mondphase haben. Und du darfst auch nur auf diesem Bereich auf dem Haupttableau dann die Dinge verbauen. Auf diesen Karten sind ja diese Elemente. Das können Sterne sein. Das können Verbindungen sein. Und die verbaust du dann entsprechend auf diesem Tableau. Genau. Und das machst du dann entsprechend so lange. Es gibt nämlich am runden Ende immer Wertungen, die es eine Runde geht eben vorbei, wenn man den Horizont erfüllt hat. Es gibt nämlich auf Karten auch noch so ein Horizontsymbol. Die wirfst du nicht auf den Ablagestapel, sondern die reißt du auf die Horizontauslage. Und wenn die dann entsprechend voll ist, triggern wir die Wertungsphase. An jedem, es gibt 5 Wertungsphasen, ne, und jeder Runde ist dann eben eine zugeordnet. Und du versuchst jetzt quasi in diesem Abschnitt, in dem gewertet wird, eben viele Punkte zu machen. Das machst du dann eben, da müssen eine bestimmte Anzahl an Sternen drin sein oder Verbindungen oder die müssen an bestimmten Positionen liegen, also einfach unterschiedliche Wertungsmöglichkeiten. Genau, danach wird der Horizont, also die Karten dann wieder weggemacht, die kommen dann jetzt auf den Ablagestapel und dann beginnt die nächste Runde. Das ist schon das ganze Spiel eigentlich schon relativ einfach erklärt. Jetzt kommt das Bissige. Dieser Platz ist verdammt nochmal eng. Es gibt nicht so viel Platz. Zu zweit denkst du erst, okay, das ist ja riesig viel, da kriegst du ja gar nicht so viel, das kriegst du ja alles nicht verbaut. Auch im Spiel zu zweit kommst du ja relativ schnell ins Gehege, weil dieses große Board ist ja auch entsprechend so kuchenmäßig aufgeschnitten für diese 5 Regionen. Und ja, da versuchst du auch dem anderen so ein bisschen in die Suppe zu spucken und bestimmte Wege abzuschneiden, sodass der gar nicht auf diese Wertung so hoch kommen kann oder bei der Schlusswertung nicht so stark absahnt. Also das ist relativ konfrontativ. Das Spiel mit 3 oder 4 Personen ist dann noch härter, weil da ist halt wirklich dann nur noch, soll ich sagen, Chaos und da ist Wertung, vor allem die Endwertung, ein bisschen delikater, würde ich sagen. Genau. Das Aktionskarten sammeln und einsetzen, erstellen der Sternbilder, das ist ein sehr cooler Aspekt, also wirklich diese Sterne anzusetzen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja.
Genau, die Aktionskarten zu sammeln, der fühlt sich ein bisschen dröge an, gerade zum Zwei-Personen-Spiel. Warum? Weil du eben ja nicht so viel vom Deck siehst, beziehungsweise du nimmst halt immer nur eine Karte. Ja, das ist dann halt immer okay. So, ich nehme ja die Karte, jetzt bist du dran. Wenn du es mit mehreren Spielern spielst, dann bist du dann plötzlich so, ich würde gern die Karte oder mache ich lieber erst das andere. Also da ist eher so ein Run auf bestimmte Karten, weil du versuchst ja dann schon möglichst viele derselben Mondphase zu haben, damit du auch wirklich großartig was machen kannst. Es hatte für mich wieder so ein paar Anleihen oder Verbindungen zu meinem Lieblingsspiel Wasserkraft, was ja auch von Simone Luciani ist. Denn es macht in diesem Spiel durchaus Sinn. Es ist ja alles bekannt. Es ist ja alles bekannt, was gewertet wird. Es macht durchaus Sinn, sich schon für die zukünftigen Züge oder Wertungen Sachen aufzubauen und vielleicht nicht gleich aufs Erste zu springen, was am Ende, also in der ersten Runde gewertet wird. Also da so ein bisschen schon vorplanen. Also du hast halt diese, dieses strategische Denken, was hier belohnt wird. Genau.
Ja, also hast du. Nein.
Ich warte auf deine Frage.
Also auf meine Frage. Ja, meine Frage kommt jetzt. Also fühlt es sich, meinst du nicht nur so, schon, dass du so Sternbilder entdeckst, sieht auch so aus und fühlt sich auch so an, oder ist es einfach nur Liniengepuzzle?
Es ist Liniengepuzzle.
Okay, das wollte ich wissen.
Genau, es ist ein verkopftes Puzzle mit viel Softpotenzial.
Okay.
Wenn man das mag, so, und ich nehme dir das etc., was ich ja auch mag, also Wasserkraft ist ja so, und es kann ja auch fies sein, ja, dann ist das durchaus ein cooles Ding, ja. Das Spiel hat nur unterschiedliche Sweet Spots. Der Sweet Spot, finde ich, also, dass du halt eher so einen Run hast auf zum Beispiel der Aktionskarte neben Aktion. Ah, diese Karte, die möchte ich jetzt aber auch und deswegen gehe ich jetzt lieber da drauf. Das hast du mit mehr Spielern mehr. Bei zwei Spielern kannst du da auf dieser Seite viel taktischer arbeiten. Dafür ist aber im 3-4-Personen-Spiel auf der Karte, mit denen, wo du die Sterne einsetzt, das ist ein Konflikt, das ist ein Krisenherd.
Okay. Kann man sich dadurch natürlich auch schnell verbauen, wahrscheinlich, ne?
Ja, du kannst dich da auch relativ gut verbauen, ne? Ja, weil du hast nicht überall Verbindungen. Und jeder bekommt das habe ich noch vergessen zu erwähnen, jeder bekommt von uns ein persönliches Ziel. Und da möchtest du bestimmte Muster bauen. Und diese Muster, die kannst du verbaut bekommen. Und wenn du sowieso wenig Platz hast, dann, ja, ist gerade beim 4-Personen-Spiel da relativ viel Fucker-Potenzial drin. Im 2-Personen-Spiel sind natürlich schon ein paar Sachen vorgepuzzelt, ja, aber das macht es ja taktischer, weil du ja es kommt nicht mehr rein als das, was dein Gegenspieler reinsetzt. Hm. Genau. Nichtsdestotrotz,
das Spiel hat... Die Steinchen sehen aus wie Jellybeans.
Also sie schmecken nicht, denke ich mir. Ich habe sie nicht probiert. Hast
schon dran rumgelutscht.
Nein. Und sie haben auch nicht die Form davon, aber es ist halt...
Nein, aber die sind schon so kleine, ne? Sie sehen aus wie so ganz grelle...
Genau. Aber das Material ist echt cool und wenn das Ganze auch vor allem gepuzzelt ist, dann ist das auch,
ja, das glaube ich,
super schön aus.
Obwohl ich die Karten nicht ganz so schick finde. Ich finde die Sterne zu groß auf den Karten.
Ja, aber das ist ja...
Ich sehe das hier nur auf Bildern. Ich weiß nicht, ob es da noch...
Ja, aber die auf den Karten hast du, wie gesagt, oben die Mondphase und unten siehst halt das, was du bekommst. Also ich finde es gar nicht so doof, dass die nicht so klein sind, die Symbole, weil du dann direkt siehst... Das Thema, darüber lässt sich streiten, das spürst du natürlich nicht, weil du am Ende des Tages verpuzzelst du möglichst für viele Punkte. Ja. Es sieht trotzdem schön aus. Und die Information ist mir wichtig, zumindest mal die auch präsent auf der Karte zu haben. Die Produktionsqualität ist 1A. Du hast auch ein Cover, was in der Nacht oder im Dunkeln dann eben auch leuchtet, ne? Glow-in-the-Dark-Effekt des Covers ist echt eine schöne Kleinigkeit an der Stelle. Es sind so wirklich paar Elemente, die da an der Stelle ganz nice sind, ne? Das schöne Material, ein schönes verkopftes Puzzle und gerade bei 3-4 Personen ist der Platz echt knapp, da kommt man sich schön ins Gehege. Ja, ich würde sagen, eine schöne Mischung zwischen taktisches Kartenwählen und strategisches Werten, eine 7/10 für mich.
Oh, okay. Ja, an mir vorbeigegangen. Also ich habe es mal gesehen, aber jetzt nicht so, dass ich spielerisch irgendwie, obwohl...
Ja, ich überlege
auch gerade, was ich von Wonderbow, also von dem Verlag jetzt schon gespielt habe. Ich glaube, es ist nur mit den Prinzessinnen.
Rebel Princess.
Ja, ich glaube, das ist das Einzige. Oder was hatten sie denn noch ganz am Anfang? Ah ja, nee, das wollte ich. Das fand ich ganz cool, das mit diesem 2-Personen-Spiel da mit dem Kraken und dem Hai.
Kelp, selbstverständlich.
Das fand ich ganz cool, aber das habe ich nur mitgespielt und nicht selber.
Und das habe ich natürlich hier in der Super Deluxe
und habe den
Kickstarter damit gemacht.
Sehe ich nicht.
die haben aber auch ganz andere wunderbare Spiele. Die haben 12 Ship Trick, die haben Bad Baby Dish Lords, ein Spiel, wo ich absolut auf gesamter Linie einfach nur versage. Und dann ein ganz, ganz tolles und süßes Spiel, was wir auch noch regelmäßig spielen, was auch vom Sönke ist, also der, ne, der männliche Teil von Wonderbow. The Lost Creatures. Das ist auch ein schönes Kartenspiel.
Ja.
Genau.
Ich gehe hier gerade mal durch. Genau. Jedoch 12 Chip Trick, das habe ich schon
richtig
gesehen.
Rebel Lost Princess
habe ich auch gesehen.
Leaders,
Nebula. Seedrachen hatte ich auch gesehen. Genau. Aber wie gesagt, zu Hause oder gespielt habe ich nur Rebel Princess. Und solange ich das nicht gespielt habe, kann ich mir keine Meinung zu bilden, großartig. Das Einzige, was mich jetzt so, wenn ich jetzt nur Coverkauf machen würde, Ironwood würde mich ansprechen.
Sowas das habe ich sehen. Da, ich habe es leider noch nicht gespielt, das muss jetzt nachgeholt werden.
Ja, aber das sieht ganz cool aus und sonst hätte ich hier Leaders, was du ja erklärt hattest, mhm. so Schachanleihen hatte und das mag genau. ich ja, sowas. Ja. Also die Sachen wären so, dass sowas meine Dings, aber ich lasse mich ja gerne immer von anderen Sachen überzeugen, bin ja mal gespannt.
Ja, und wir haben
mehr Mitspiel.
Aber du bekommst ja auch bald den Proto zum 8 Dragons.
Ah, ja, stimmt.
Genau,
ja,
ja. Da können wir auch da noch
bin gespannt. Bin ich schon sein. Gespannt. Das sah auf jeden Fall sehr cool aus in der
ja, das Material ist cool. Ne? Also genau, das Material ist cool. Also allein, also das ist kein Prototyp, das ist schon fast ein Production Niveau an der Stelle. Aber freut euch, da haben wir ja auch in Bälde die lieben Menschen von Wonderbow bei uns im Podcast und dann werden wir eine ja, Folge rund um ihren neuen Kickstarter machen. Nachdem ja der letzte mit Kelpia ja so eine Furore war, sind wir gespannt, was sie da so auf Lager haben. Es geht um das Spiel 8 Drachen oder 8 Dragons. Genau.
Dann fühle ich dem Spiel mal auf den Zahn. Mal gucken.
Auf den Drachenzahn.
Auf den Drachenzahn, genau. Ja, Drachen gehen ja immer. Ich meine, da kannst du mich ja mit.
Ja, ich wollte sagen.
Da kannst du mich ja nachts für wecken.
Genau. Und das sind anhängliche Drachen.
Aha, das ist noch besser.
Ja, coole Spiele.
Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Wir werden berichten. So, ja. Hast genau. du deine Daten schon?
Nee,
hast
nein, du das mache ich selbstverständlich noch. Und zwar Polaris 2025 rausgekommen. 2 bis 4 Personen können das spielen. 30 bis 50 Minuten ab 8 Jahren. Gewichtung 2,6/5. Designer ist Simone Luciani und Andrea Mainini. Artist ist Luna Vargas und rausgekommen im Deutschen bei Wonderbow Games.
Ah, sehr cool. Wie gesagt, vielleicht kann ich es mal irgendwo antesten. So. Jetzt komme ich noch zu einem Spiel, was ich auch mitgespielt habe und ich es auch gerne hätte. Also wenn das einer bei euch hat und es nicht mehr haben möchte, schreibt mir Angebote, ich kaufe. Wollt ihr kaufen?
Welches Spiel ist es denn?
La Cuenta. Das ist ein sehr lustiges Partyspiel, würde ich fast sagen, weil wir eigentlich... Es klingt erstmal komisch und das war auch so der Anfang. Ich hatte es jetzt auf dem Wochenende gespielt und es geht darum, wir gehen Tapas essen. Und bei diesem Tapas essen sind wir halt einfach, irgendeiner muss ja die Rechnung bezahlen. Darum geht es.
Und ich habe jetzt auch in verschiedene Podcasts schon gehört, beziehungsweise beim letzten, das war Thema beim letzten
BGT
Breaking Bread. BGT haben sie es auch, ja. BGT Grüße gehen raus. Und Breaking Bread. Breaking Bread hatte das auch stark besprochen. Da hatte der liebe Playing Schiller das noch mal aufgerufen, gesagt, das wäre sein Go-To-Spiel.
Ah. Ja, kann ich aber auch verstehen, muss man sagen. Also,
dann erklär's mal so lustig, wie er es erklärt hat. No pressure, Basti.
Ich weiß ja nicht, wie er es erklärt hat, deswegen. Tja. Und ja, ich hab's nicht gesehen. Wer hat eigentlich gewonnen?
Es kann nur eine gewinnen.
Rita?
Ja!
Ja! Ja, dann Glückwünsche.
Also, ich bin froh, dass ich gegen die Finalistin verloren habe damals.
Stimmt. Jetzt kann er sich wieder gut schönreden, ja. Genau.
Ich kann meinen Verlust jetzt schön saufen.
Ja, La Cuenta ist halt einfach, wir gehen essen und wollen natürlich nicht die Rechnung bezahlen, wollen aber sehr viel essen. So. Und das ist so, dass wir alle Karten auf der Hand haben. Ich glaube, am Anfang sind es je 6, 5 oder 6, weiß ich gar nicht mehr genau. Also egal. Wie gesagt, ich habe es nur mitgespielt, ich habe es selber nicht und ich würde es gerne noch mehrfach spielen. Aber diese Runde war sehr lustig. Erstmal klang es sehr trocken, als es erklärt wurde, weil du wirfst dann halt einfach Karten rein von dem Essen. Also es gibt Fleischgerichte, Fischgerichte und fleischlose und fischlose Gerichte. So, die wirfst du rein und die können von ganz unten so 10 Dollar oder so sind das immer, glaube ich, Euro sogar, von 10 Euro bis so 100 Euro und du kannst sie dann noch zu Supreme machen, das heißt, sie sind dann sogar noch Deluxe-mäßig und sind dann sogar noch mehr wert. Dann kannst du auch noch Wein reinwerfen, den Wein, der erste Wein kostet noch wenig, der zweite kostet schon wieder noch mehr und der wird immer teurer, umso mehr Weinkarten du reinwirfst. So. Und dann irgendwann du kannst auch Essen verbrennen. Das heißt, du wirfst so eine Verbrennenkarte drauf, dann sitzt du noch minus 40 Euro zum Beispiel, dann wird es weniger. Aber dann darfst du auch kein Essen mehr drauf tun, weil das Essen verbrannt ist. Ab dem Moment gibt es aber irgendwann auch die Situation, wenn nämlich von jeder Farbe was drin ist, also auch von jeder Essensart, dann darfst du einen Kaffee trinken. Und sobald du einen Kaffee trinkst, darf keiner mehr Essen spielen, weil der Kaffee ist ja nach dem Essen. Und ab dem Moment dürfen nur noch schwarze Karten gespielt werden. Auf diesen schwarzen Karten, das sind so Sonderkarten, wie entweder du bist betrunken, die Bezahlung geht jetzt in die andere Richtung. Das heißt, ab dir wird wieder zurückgegangen, also in die gegengesetzte Spielrichtung. Dann gibt es auch eine Karte, du hast Geburtstag. Das heißt, du zahlst in dieser Runde definitiv nichts, aber jemand muss deine Torte für 40 Euro trotzdem bezahlen. Das ist total geil. Dann kannst du natürlich, dann kommst du da an und dann kann es sein, ach, ich muss aufs Klo. Dann spielst du die Toilettenkarte und gehst. So, dann bist du erstmal eine Runde gar nicht mehr da. So, das ist dann das. Das ist, oder du spielst einfach die Karte, alle bezahlen gleich viel. Und das heißt, alle, dann wird's aufgeteilt unter allen. Oder du sagst, ich teile mir den gesamten Batzen mit jemand anderen. Und dann suchst du dir einfach einen aus, der für dich mitbezahlen muss. Und all diese Sachen machen das Spiel total lustig, muss ich sagen. Weil, weiß ich nicht, das war echt cool, das Spiel. Weil es gab dann eine Situation, dann kam das so rum. Also man hat am Anfang Startgeld, das hatte ich ja noch nicht gesagt, 1300 Euro hat jeder. So, und von da aus spielen wir runter. So wie bei Flip 7, wir auf 200 hochspielen, spielen wir hier runter. Wer als erstes auf 0 einkommt und dann wird geguckt, wer das meiste Geld noch hat, der hat am besten geschnorrt und hat gewonnen. So, das ist eigentlich das Ziel von dem Ganzen. Und wir hatten dann in der Runde gespielt und dann hatten wir da einen, der dann gesagt hat, ja, hier, baf, und haut den höchsten Preis da rein, so dass die anderen nichts mehr machen können. Dann hat er sich schon gefreut, dann ging es weiter, die nächste, dann haut auch noch ein bisschen was drauf und dann habe ich die Karte gespielt, zurück. Dann ging es wieder zurück. Dann sagt die neben mir, nö, ich gehe aufs Klo. Flupp, das wird sie übersprungen. Das heißt, es geht dann zum nächsten. Nö, ich trinke einen Kaffee. Und dann siehst du ihn, der ja vorher dachte, ja, jetzt habe ich sie und so richtig viel Geld reingeteilt hat. Und dann siehst du immer schon am Kopf, der wurde ganz rot dabei. Hast die Wut schon in ihm aussteigen gesehen. Und Scheiße, er muss bezahlen. Ab dem Moment war er dann auf minus 230 oder so angekommen. Ja, so kann es dann enden. Das war dann das Coole. Und eine Situation war, dann geht er aufs Klo, dann macht er, ha, ich gebe dir die Karte zurück, ne, geht wieder zu ihm und dann geht sie wieder aufs Klo und dann dreht die andere die Karte wieder zu ihm um und dann hat er wieder alles fressen müssen am Ende. Das war so geil. Also die Situationen waren schon richtig cool, muss ich sagen. Es ist echt ein spaßiges Spiel. Das haben wir auch sehr spät abends gespielt, aber es war echt lustig. Hätte ich am Anfang nicht gedacht.
Ja, vom Thema her denkt man das ja im ersten Moment ja nicht so, ach,
komm, nein, okay, aber ich feier's. Also ich
feier's. Ja, verstehe ich auch. Es klingt auch total lustig. Hätte ich auch nicht gedacht, hätte ich das jetzt so gesehen.
Ja, und es geht bis 3 bis 8 Spieler. Ich glaube, wir waren zu 7, haben wir es gespielt. Ja, war top. Super Ding, muss ich sagen. 5 bis 15 Minuten. Ich glaube, wir saßen länger dran, weil wir immer aufs Klo und so gegangen sind. Das hat ein bisschen länger gedauert.
Aber jetzt aber richtig aufs Klo.
Nee. Das war schon bei dem Spiel. Aber das Beste ist, oder was war denn? Das Problem war, es hat sich immer mehr aufgeteilt. Ich habe auch bis zum Schluss erstmal Weil du kannst den Shit-Talk kannst ja trotzdem machen, ne? So diesen Trash-Talk geht ja trotzdem. Weil dann hatten alle schon Minus, oder nicht Minus, aber alle hatten schon Geld verloren. Ich war der Einzige, der noch 1300 hatte. Und da musste der eine teilen. Hat er gesagt, oh, ich teile die Rechnung. Und da habe ich gesagt, hier, die hat ja einen reingewirkt. Und dann teilt er mit ihr anstatt, und sie meinte noch, hä, er hat doch noch gar nichts verloren. Und ich so, was? Stimmt doch gar nicht. Und dann musste sie noch mehr bezahlen. Das war auch ganz lustig. Also dieses ist dann auch noch so cool, diese Diskussion da am Tisch. Ich fand das so witzig. Ja, wie gesagt, ab 7 Jahren ist das Spiel und 1,12 Schwierigkeitsgrad. Ja, ist auch nicht wirklich schwer. Designer ist Karl Carreras. Artist ist Ariadna Altimira. Und Publisher ist bei Two Tomatoes, ist es rausgekommen. Also es gibt auch keinen deutschen Publisher, meine ich. Nee.
Du weißt, was La Cuenta heißt?
La Cuenta. Wahrscheinlich die Rechnung?
Jawohl.
Ja.
Da ist der Name Programm.
Ja, siehst du. Habe ich mir fast gedacht. Ja, wow. Super hergeleitet, yeah. Also, das hat auf BGG eine 7,5, aber ich alleine nur für diese Runde würde dem Ding eine 8,5 bis 9 geben, weil es einfach so genial war. Das Ding, muss ich sagen. Also, ich fand's richtig cool. Die kommt wahrscheinlich auch immer auf die Runde an. Wahrscheinlich, wenn du das jetzt zu viert spielst und du hast da nur so Griesgräbe, die dann da nicht wirklich mitziehen, dann ist es doof. Aber in der Runde war es auf jeden Fall eine 9 für mich.
Ja. Na cool.
Das hat echt Laune gemacht. Ja, das war mein letztes Spiel.
Ich bin auch gerade etwas angefixt.
Ja, ich habe es auch schon überall gesucht. Das gibt's. Du kannst es sehr teuer mit Versand und so bestellen, aber so richtig habe ich es noch nicht gefunden.
Tja.
Ja, aber, ne, also wie gesagt, wer es loswerden will, ne, meldet euch. Vielleicht auch zweimal, noch bei Phil noch. Das ist nämlich echt lustig.
Ja, bei Two Tomato Games kannst du es noch bestellen. Das ist die Frage.
Ja, wie der Versand.
Wie teuer der Versand ist. Ich schaue mal, ich mache das
sonst hier. Bestellst du einfach zwei und schickst es mir. Wenn du wolltest, mir ja eh noch was schicken. Oder andersrum, ich wollte dir ja auch noch was schicken. Dann aber eine andere Sache. Ich wollte dich mal was fragen. Was wir im Kneipenquiz hatten. Ich lese dir was vor. Das ist ein Regelheft, ein Flavortext. Ob du das Spiel dahinter erkennst.
Okay.
Weil wir haben es überhaupt nicht zuordnen können. Aber du wirst es
Aber hast die Lösung dabei? Oder?
Ja, ich habe die Lösung auch dabei. Okay, aber lass mich erst zu Ende lesen. Danach kannst du es sagen. Falls es weiß. Okay, französische Alpen, 17. Oktober 1922. Die elektrische Seilbahn arbeitet sich über Täler und Wälder, dem mächtigen Berg hinauf.
Ich weiß es.
Wie in einem Jules Verne-Roman denkt sich Oberst Dassler.
Das stand da genau. Ja, und, das Flavortext von Wasserkraft.
Ja, genau, den habe ich nicht gelesen. Also ich habe das noch nie gespielt, deswegen wusste ich es überhaupt nicht. Und ich dachte, hä, wie kommen die mit einer Seilbahn auf Wasser, also ne, auf die Dings, aber das kommt ja später. Das wusste ich in dem Flavortext.
Hat das irgendjemand gewusst?
Ja, es hat ein paar gewusst, aber ich glaube, das war auch einer am Nachbartisch auf jeden Fall und der hat aber Wasserkraft sein Lieblingsspiel, also wie bei dir.
Ah,
deswegen wusste
schön,
der das natürlich auch sofort.
Bruder im Geiste.
Ja, genau.
An den unbekannten Herrn. Schönen Gruß.
Ja, deswegen wollte ich das unbedingt mal vorlesen. Ja, wir wussten es nicht an unserem Tisch. Also, ja gut, ich wär der Einzige, der das Spiel wahrscheinlich, wenn gespielt hätte, an unserem Tisch. Und nee, das war da nicht. Jetzt muss ich es vielleicht doch mal. Und das Problem ist, es waren auch Spiele dabei, die ich eigentlich kennen müsste, weil ich sie gespielt habe. Aber ich lese nie den Flavortext. Das ist das Problem. Weil manche Sachen konnte ich mir dann herleiten, wie bei Everdell, ne? So niedliche Tiere in einem bezauberten bla bla bla. Da konntest du es dir herleiten, aber bei manchen Sachen konntest du es dir nicht mal herleiten, fand ich.
Warum? Ja, aber tatsächlich, ich lese sehr gern den Flavortext und ich lese den auch immer, also ich versuche das so Geschichtsbuch oder Märchenbuch-Vorles-Style auch immer am Anfang des Spiels vorzulesen, wenn wir vor allem dann, wenn wir in Gruppen spielen.
Wir müssen mal eine Folge machen, wo wir uns gegenseitig Flavortexte vorlesen und jeder muss das Spiel erraten.
Mhm.
Das können wir auch mit Gast machen. Fällt mir gerade ein. Das wäre auch mal eine Idee. Weil dann kann ich üben, Flavortexte zu lesen.
Nee, tatsächlich. Weiß,
also, Quiz kommt. Aber eigentlich ist es interessant, weil manche Flavortexte so gar nicht passen. Ja, also manchmal so, wenn du nur so eine Passage daraus vorliest, dann denkst du dir so, hä, was hat denn das damit zu tun? Oder manche, die so eher so Excel-Tabellen-like sind, aber dann so einen Flavortext haben und denkst, hä, wo kommt das denn vor? Aber ja,
hätte ich. Ich suche gerade eins, das wäre doch ganz cool, wenn ich dir jetzt noch eins mitgebe.
Was, mir noch ein Flavortext?
Ja, Moment, warte, warte.
Haha, jetzt kommt er. Jetzt muss ich hier überbrücken. Ja, so, ne? Phil holt jetzt ein, er kramt jetzt hinten in seiner Schublade und er hat was gefunden. Ich darf es natürlich nicht sehen, ich guck weg. Weil sonst sehe ich ja den Phil Text, wo er das haben möchte.
Wie im Höhenrausch treiben die Spieler ihre mutigen Bergsteiger immer schneller nach oben. Jeder Würfelwurf bringt sie dem Gipfel ein Stück näher. Mit jedem Wurf droht ihnen aber auch, die Luft auszugehen und damit die Rückkehr zum Basislager.
Ich weiß was.
Ein spannungsgeladenes Zockerspiel.
Also ich weiß, dass wir es sehr oft gespielt haben.
Genau.
Und ich weiß, dass es in der Neuauflage Mountain Goat heißt, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Wie heißt es
denn? Ist das Mountain Goat?
Ich meine schon, das ist ja das mit den Ziegen dann, hast du ja dann, ja, wo dann aufwürfeln musst und dann höher gehst. Also das ist so ähnlich.
Aber, ja, aber so ähnlich ist nicht das gleich.
Ja, das ist auch nicht das Spiel, was du gerade vorgelesen hast. Ich komme nur gerade nicht drauf, wie es hieß. Wir haben es sehr häufig gespielt auf BGA.
Genau. Du
musst eigentlich nur gucken, was ich gespielt habe. Wo du würfelst, auf den Leisten hochgehst und wenn du dann dich verwürfelst, fliegst du wieder runter. Can't stop. Er hat nur das Can't in die Kamera gehalten. Deswegen, dann habe ich es gesehen. ja, sehr cool. Nee, das Spiel ist auch cool. Das macht auch Spaß. Das ist auch so ein Würfelding. Wie Kniffel, du haust einfach Würfel raus und freust dich, wenn du
das dann triffst. Das Schöne ist ja wirklich, das ist Can't Stop, kannst du wirklich spielen. Da, zu später Stunde, wenn vielleicht der ein oder andere schon ein Bierchen zu viel drin hat.
Ja, würfeln kann er immer.
Und dann würfeln kann er immer. Und das Schöne ist diese schöne Selbstüberschätzung. Ja. Wenn ja, je größer der Pegel ist, oje, oje, oje.
Ja, sehr cool.
Sehr cool. Ja, heute haben wir so ein bisschen über den Tellerrand geschaut und ich bin sehr froh, mein lieber Basti, dass ich dich auch auf meine Seite ziehe, hier und da doch mal noch ein paar andere Sachen noch einzubringen. Ich hatte nur drei vorbereitet, aber ich habe noch einen vierten reingesetzt.
Achso, ja, das habe ich auch noch. Habe ich nur einen vierten reingesetzt? Habe ich nicht auf mehrere reingesetzt? Aber nee, stimmt. Kniffel habe ich noch reingesetzt, das Duell. Genau.
Schön.
Ja, ich lerne ja vom Besten. Wie war das?
Na. Zu viel des Lobes.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
Jawohl.
War wieder eine coole Folge. Hatten diesmal ja auch ein paar News dabei. Ansonsten, genau, erzählt uns doch mal, fahrt ihr gerne auf Brettspielwochenenden? Und wenn ja, welche könnt ihr empfehlen? Oder wart ihr vielleicht auch auf dem Wochenende, wo ich jetzt war, in Kalka, und wir haben uns da einfach nur verfehlt und nicht gesehen oder so? Kann ja sein. Das finde ich ja nämlich manchmal noch lustiger, wenn man dann urplötzlich Leute trifft, die man so sonst nur vom Schreiben oder so kennt. Ja, würde mich mal interessieren. Und welches Spiel fandet ihr so ganz cool hier von denen, die wir genannt haben? Oder welches würdet ihr nicht mit der Kneifzange anfassen? Haut es raus. Ansonsten hat mir wieder Spaß gemacht.
Dito.
Hoffe, es hat allen gefallen. Mir hat es, wie gesagt, ne, Freude gemacht. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, Community steht noch, ne, immer noch. Gerne immer reinkommen, schreibt uns an, was ihr wollt, ne? Wir laden euch dann herzlichst ein zur WhatsApp-Community. Ja, und sonst freuen wir uns immer über Bewertungen und Kommentare.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen, vielen lieben Dank. Basti, hat wieder Spaß gemacht. Und ich wünsche euch da draußen einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit, einen schönen Start in die Woche und ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns treu. Bis dahin. Servus.
Das war Brettgespräche, der Brettspiel-Podcast. Danke für eure Zeit und bis zur nächsten Folge und lasst uns gern ein Abo da.